SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Abend. Und das sind einige der Themen in dieser Sendung. Die Corona-Lage. Es ist 11:05, sagt RKI-Chef Wieler. Und 9 Impfzentren in Rheinland-Pfalz können wieder öffnen. Das Rennen um den CDU-Vorsitz hat begonnen. Es gibt jetzt schon 2 Bewerber. Und Endspurt bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Es gibt noch viele Hürden zu überwinden. Zu unserem ersten Thema. Die Corona-Infektionszahlen erreichen momentan täglich neue dramatische Höchststände. Die 7-Tages-Inzidenz stieg auf 263. Das ist der 5. Höchstwert in Folge. Die Zahl der Neuansteckungen, die das Robert-Koch-Institut heute meldete, lag bei über 48.000. Und um auch das nicht zu vergessen, 191 weitere Menschen starben an dem Virus oder an den Folgen. Und noch ist es Herbst. Der Winter steht erst noch bevor. Dass es vor diesem Hintergrund so nicht weitergehen kann, darin sind sich medizinische Fachverbände und Politik einig. Der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler und der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn sprachen sich in ihrer turnusmäßigen Pressekonferenz heute für strengere Maßnahmen aus. Barbara Kostolnik berichtet aus Berlin.
Für den Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler ist es 11:05 und auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt allen, die Lage so ernst zu nehmen, wie sie ist.
Wir müssen jetzt alles tun, alles Notwendige tun, um diese Dynamik zu brechen. Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember.
2.800 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen. In einigen Bundesländern wie Sachsen, Bayern, Thüringen können daher Notfälle wie Herzinfarkte nicht mehr vor Ort behandelt werden. Spahn und Wieler sprechen sich für scharfe Corona-Maßnahmen aus. Die Menschen sollen vor allem die Kontakte reduzieren, nicht auf Veranstaltungen gehen. Und wenn ja, dann sollen sie das nur geimpft oder genesen und getestet dürfen.
Deshalb wäre es aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G+.
Ab morgen sollen die Bürgertests wieder kostenlos sein. Die Regierung hatte sie vor einem Monat abgeschafft. Testen und Impfen können die Menschen aus der Krise führen, sagen Spahn und Wieler. Bislang liegt die Immunität jedoch weit unter den nötigen 90%. Die möglichen Koalitionäre von SPD, FDP und Grünen wollen mehr Menschen dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Das gilt für die Erstimpfungen genauso wie für die Auffrischungsimpfungen. Hier muss es nach Ansicht der Ampelparteien deutlich schneller gehen, vor allem älteren Menschen eine dritte Impfung zu geben. Dafür sollen die Impfzentren aus dem Standby-Modus geholt werden. Finanziert wird die Impfung bis April nächsten Jahres zur Hälfte vom Bund.
Barbara Kostolnik. Auch die rheinland-pfälzische Landesregierung ermöglicht es, dass 9 Impfzentren im Land wieder geöffnet werden können. Für den Betrieb sollen jedoch Kommunen und Ärzte verantwortlich sein. Christian Buttgereit aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet.
9 der ursprünglich landesweit 32 Impfzentren können wieder in Betrieb genommen werden. Das ist Ergebnis eines Gesprächs zwischen Landesimpfkoordinator Stich und den Landräten heute Mittag. Die Sachkosten übernimmt das Land, die Ärzte sollen über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden. Bereits zuvor hatte die Landesregierung angekündigt, dass es beginnend ab Montag in 18 Krankenhäusern Erst- und Auffrischungsimpfungen gegen Corona geben soll. Stich sagte, er rechne damit, dass sich noch mehr Krankenhäuser beteiligen werden. Über verschärfte Corona-Maßnahmen will die Landesregierung in der kommenden Woche beraten.
Soweit der Bericht von Christian Buttgereit. In Baden-Württemberg ist man bereits seit 2 Wochen auf der Corona-Warnstufe. Im Kreis Biberach geht es jetzt einen Schritt weiter. Der Kreis hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 651 den höchsten Wert an Neuinfektionen ganz Baden-Württemberg. Martin Hattenberger berichtet.
Ab heute Nacht 0 Uhr gelten die Regelungen der Alarmstufe. Danach gilt für den gesamten Landkreis die 2G-Regel. Also nur noch Geimpfte und Genesene dürfen an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen oder Kultur- und Freizeiteinrichtungen besuchen. Auch in Clubs, Restaurants und Kneipen sowie beim Sport in Hallen gilt die 2G-Regel. Bei Veranstaltungen im Freien ist ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test als Nachweis gestattet. Im Einzelhandel gilt weiterhin die 3G-Regel. An Schulen kommt die Maskenpflicht wieder. Treffen im privaten Rahmen sind nur mit einer weiteren Person zulässig. Die Einschränkung gilt nicht für Treffen mit Geimpften, Genesenen und Kindern. Sollte sich die Lage dadurch nicht stabilisieren, seien weitere Schritte, beispielsweise Ausgangssperren für Ungeimpfte, möglich, teilte der Kreis mit.
Soweit der Bericht von Martin Hattenberger. Wir wechseln das Thema. Nach der Bundestagswahl im September und der Niederlage der Union, ihrem schlechtesten Ergebnis bei Bundestagswahlen überhaupt, schien es so, als müsste die CDU erst einmal realisieren, was da geschehen war. Kanzlerkandidat und Parteichef Laschet brauchte etwas Zeit, um die Niederlage zu akzeptieren. Schließlich stellte er sein Amt zur Verfügung. Seither diskutiert die CDU um Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorsitz und darüber, ob es jetzt nicht Zeit für ein jüngeres Spitzenpersonal aus der Nach-Merkel-Generation wäre. So einfach wollen sich die bisherigen Spitzenpolitiker aber offensichtlich nicht aus dem Weg räumen lassen. Das zeigt sich an den Kandidaten für das Amt des Parteivorsitzes. Helge Braun, der bisherige Kanzleramtsminister Merkels, hat gestern bereits erklärt, dass er für den Vorsitz kandidieren will. Heute warf der frühere Umweltminister Norbert Röttgen seinen Hut in den Ring. Sollte er gewählt werden, will er die CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann als Generalsekretärin vorschlagen. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug berichtet.
Franziska Hoppermann ist im politischen Berlin so unbekannt, dass eine große Nachrichtenagentur zunächst einen falschen Namen sendete. Aus Hoppermann wurde Hoppenstedt. Die 39-jährige Franziska Hoppermann stammt aus dem männlich-konservativ geprägten CDU-Landesverband Hamburg und sitzt seit September im Bundestag. Zuvor war sie jahrelang kommunalpolitisch engagiert.
Ich war in Hamburgs größter Bezirksversammlung über 20 Jahre aktiv, zuletzt dort als Fraktionsvorsitzende. Der Bezirk hat über 435.000 Einwohner.
Ein Sprung von der Hamburger Bezirksversammlung in den Bundestag und möglicherweise auch in das Amt der CDU-Generalsekretärin. Da durfte die obligatorische Frage eines Journalisten, ob Hoppermann sich den Job der CDU-Generalsekretärin denn zutraue, natürlich nicht fehlen. Dazu sei gesagt, die 39-jährige Beamtin hat zuletzt als Amtsleiterin in der Hamburger Justizbehörde gearbeitet.
Also ich habe sowohl beruflich als auch politisch schon Führungserfahrung, also gerade auch im beruflichen Umfeld, und ich traue mir das schon zu.
Franziska Hoppermann ist Vorsitzende der Frauenunion innerhalb der Hamburger CDU. Für den Umgang in ihrer männlich dominierten Partei hat sie klare Vorstellungen.
Illoyalitäten und Durchstechereien, selbst nach enttäuschender Wahl und nach einer gewissen Autoritätslücke durch Führungswechsel, finde ich inakzeptabel.
Franziska Hoppermann könnte Generalsekretärin an Norbert Röttgens Seite werden. In der CDU gilt Norbert Röttgen als intellektueller Kopf, aber auch als Einzelkämpfer. Bei den Vorsitzwahlen im Januar erreichte er hinter Armin Laschet und Friedrich Merz nur Platz 3. Doch diesmal soll es klappen.
Wenn ich dieses Mal kandidiere, dann aber in der Einschätzung und in der Entschlossenheit, gewählt zu werden.
Norbert Röttgen positioniert sich als Kandidat der Mitte. Als Gegenentwurf zum konservativen Friedrich Merz, der seine Kandidatur allerdings noch gar nicht erklärt hat.
Die Mitte der Gesellschaft, da muss die CDU sein. Das ist unser Standort. Dieser Standort muss sich in der Person des Vorsitzenden ausdrücken.
Ob das die über 400.000 CDU-Mitglieder auch so sehen, wird die Mitgliederbefragung zeigen müssen. Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun stellen sich. Eine Kandidatur von Friedrich Merz wird noch erwartet.
Ex-Fraktionschef Merz hat, wie gehört, noch nicht erklärt, ob er antritt bei einer Veranstaltung der Jungen Union, gab er jedoch vor kurzem den Satz zum Besten, Zitat, junge Besen kehren gut, aber die alten Bürsten kennen die Ecken. Das lässt nicht allzu viel Interpretationsspielraum zu. Fest steht, das Rennen um den CDU-Vorsitz nimmt an Fahrt auf, nachdem Röttgen und Braun ihre Hüte in den Ring geworfen haben. Sabine Henkel kommentiert.
Festhalten, Angela Merkel greift nach dem CDU-Vorsitz. Loslassen stimmt nicht. Zumindest nicht so richtig. Es geht um Helge Braun, aber das kommt fast aufs Gleiche raus. Braun ist Merkels rechte Hand im Kanzleramt. Er verkörpert ihre Politik wie kaum ein anderer. Und wer sich Kontinuität wünscht, der wird sich freuen, dass Braun kandidiert. Die Frage ist nur, wie viele CDU-Mitglieder wollen eine Fortsetzung der Merkel-Politik der Mitte? Das ist schwer zu sagen. Klar ist aber, für Aufbruch steht Helge Braun definitiv nicht. Er ist eine weitere Enttäuschung für alle, die insgeheim hoffen, dass auch die CDU einen Lars Klingbeil hat. Hat sie aber nicht. Außer Braun sind da nur die üblichen Verdächtigen, die schon immer mal Parteichef werden wollten. Norbert Röttgen etwa. Klug und kompetent wäre er vermutlich der beste Kandidat. Nur hat er keine Fanbase in der CDU. Er gilt als Solist, abgehoben bis arrogant, keiner fürs Volk, das die CDU wieder für sich gewinnen will. Der andere wieder Kandidierende ist vermutlich Friedrich Merz, der Mann, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, obwohl er schon 2 Vorsitzendenwahlen verloren hat. Merz neigt dazu, zu kandidieren. So viel ist bekannt. Nur neigt Merz auch zur Selbstüberschätzung. Selbst wenn er diesmal eine Mehrheit in der Partei bekommt, wird es für Mehrheiten in der Bevölkerung nicht reichen. Die CDU braucht einen, der junge Wählerinnen und Wähler von zukunftsträchtigen Konzepten überzeugt, inhaltlich und persönlich. Aber in der CDU gibt es eben keinen Klingbeil, keinen Habeck, nicht mal einen Lindner und eine Baerbock schon gar nicht.
Der Kommentar von Sabine Henkel und damit ins Ausland. Die Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen entspannt sich nicht. Noch immer harren zahlreiche Flüchtlinge vor der EU-Außengrenze aus. Die Polen versucht, dicht zu halten. Nun dürfte der Druck allerdings etwas nachlassen, denn die Türkei macht den Weg nach Belarus dicht. Bisher waren viele Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen mit Flugzeugen aus der Türkei nach Belarus gekommen. Das hat Ankara nun verboten und die Migranten, die sind am Flughafen gestrandet. Uwe Lüb berichtet aus Istanbul.
In der Türkei war es tagelang ziemlich ruhig, zumindest was politische Äußerungen zu dem Drama an den Grenzen von Belarus zur Europäischen Union betrifft. Erst am Donnerstag meldete sich das türkische Außenministerium zu Wort. Als Land, das Millionen Flüchtlinge beherberge, habe man in der Türkei Verständnis für die Herausforderungen, vor denen Polen, Litauen und Lettland stünden. Aber die Türkei als Teil des Problems zu benennen, gehe zu weit. Außerdem weise man Kritik an Turkish Airlines zurück. Die Fluggesellschaft selbst hatte schon vor Tagen Behauptungen widersprochen, sie bringe illegale Flüchtlinge nach Belarus. Man halte sich vielmehr an alle internationalen Bedingungen. Doch dann twittert die zivile Luftfahrtbehörde der Türkei, SHGM, plötzlich:
Wegen der illegalen Grenzübertritte an der EU-Grenze von Belarus ist entschieden worden, dass Bürger aus dem Irak, Syrien und Jemen, die von der Türkei aus nach Belarus fliegen wollen, bis auf Weiteres keine Tickets mehr kaufen und auch nicht an Bord eines Flugzeuges dorthin dürfen.
Damit ist der Weg von der Türkei nach Belarus zunächst dicht. Die Leidtragenden sind diejenigen, die am Flughafen von der Nachricht überrascht wurden und nun gestrandet sind, wie dieser selbst noch junge Mann aus dem Irak mit seiner Tochter. Die Leute hier haben ihre Häuser, ihre Autos verkauft für nichts und wieder nichts. Sie haben alles investiert und haben nichts mehr, wenn sie zurückkehren. Sie sehen doch die Menschen hier, mindestens 100. Wir wollten weiter nach Deutschland. Ich für meinen Teil habe genug. Ich werde es nicht weiter versuchen. Aber es gibt welche hier, die sagen, dass sie sogar den Tod in Kauf nehmen. Sogar das eigene Leben riskieren will offenbar ein anderer, der am Flughafen erstmal festsitzt. Er ist entschlossen, irgendwie weiter zu versuchen, in die EU zu kommen. Wir sind hier am Boden zerstört. Wir alle hier, Frauen, Kinder, Männer. Es gibt kein Flugzeug mehr ab jetzt. Alle sind betroffen. Ich muss es einfach weiter versuchen. Ich habe mein Hab und Gut verkauft. Haus, Auto, alles weg. Das ist hier bei allen so. Sie wissen buchstäblich nicht, wie es jetzt weitergehen soll, sagt ein Dritter. Er sei völlig ratlos. Er und die anderen brauchten nun Hilfe. Wahrscheinlich können sie erstmal in der Türkei bleiben. Aber sich hier als Geflüchteter oder Migrant eine Zukunft aufzubauen, ist schwierig bis unmöglich. Zumal schon mehr als 4 Millionen andere Migranten im Land sind, vor allem Syrer. Die Europäische Union ist gefordert, sagen nicht nur Regierungspolitiker, sondern auch Oppositionelle und Intellektuelle. Statt eine eigene Migrationspolitik zu machen, kaufe sich die EU frei, sagt der Politikwissenschaftler an der türkisch-deutschen Universität, Murat Erdogan.
Das ist ein Instrument von EU und deswegen diejenigen, um diese Spannung oder Druck Richtung Europa zu stoppen.
Inzwischen sind Gerüchte im Umlauf, dass es andere Wege nach Belarus geben könnte. Angeblich waren Flüge nach Minsk über Moskau schnell ausverkauft.
Der Bericht von Uwe Lüb aus Istanbul. Seit 2 Wochen verhandeln im schottischen Glasgow fast 200 Länder über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, das die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht. Nach UN-Angaben steuert die Erde derzeit aber selbst bei der Einhaltung aller nationalen Klimaschutzzusagen auf eine folgenschwere Erwärmung um 2,7 Grad zu. Offiziell soll die Konferenz heute Abend zu Ende gehen. Am Telefon jetzt Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland und beim Klimagipfel in Glasgow. Herr Kaiser, noch dauert der Gipfel an. Wird man heute Abend fertig oder geht der Gipfel in die Verlängerung?
Ja, meiner Erfahrung nach ist es sehr unwahrscheinlich, dass er heute Abend beschlossen wird. Ich glaube, das geht in die Verlängerung bis morgen früh, morgen Mittag. Denn es stehen ja hier bei den Verhandlungen wirklich noch wesentliche Punkte aus, die noch geklärt werden müssen.
Woran hakt es noch? Was sind diese wesentlichen Punkte?
Ja, zum einen hakt es daran, dass Länder wie China, Indien, aber auch andere Länder sich einem globalen Kohleausstieg immer noch verweigern, der ja vorgeschlagen ist. Und zum anderen an Ländern wie Saudi-Arabien, die weiterhin in Kohle, Öl und Gas ihre staatlichen Gelder geben wollen. Denn das steht auch jetzt zur Entscheidung an, dass man jetzt ab sofort wirklich aufhört, in diese Technologien weiter zu investieren und stattdessen lieber in erneuerbare Energien.
Gibt es da eine Kompromisslinie oder könnte es die geben oder wird dann irgendeine verwässerte Formulierung eben ins Abschlusskommuniqué aufgenommen, mit der dann alle mehr oder weniger leben können oder auch nicht?
Ja, ich habe es bisher nur einmal erlebt, das war in Paris, dass die Entwürfe immer besser geworden sind. Insofern ist zu befürchten, dass es noch weiter verwässert wird. Und das ist angesichts der Klimakrise, die wir ja wirklich bei uns, aber auch in vielen Regionen der Erde ja in diesem Jahr dramatisch erlebt haben, überhaupt nicht zu verantworten. Deswegen ist unsere Erwartung jetzt auch an die deutsche Regierung und die Europäische Union, jetzt wirklich hier klarzumachen, es geht mit den Beschlüssen um die Existenz von Millionen von Menschen. Und da dürfen Interessen von Industrien der Kohle, Öl und Gas nicht im Wege stehen.
Wie müsste die Kompromisslinie tatsächlich aussehen, damit der Klimawandel eben gestoppt werden kann?
Also ich glaube, die Klimaphysik, die muss beachtet werden. Und das war ja zu Beginn der Konferenz klar, dass die Verpflichtungen, die die Länder jetzt eingereicht haben, bei weitem nicht ausreichen, um die Lücke zu schließen, die wir brauchen, um die Welt unter 1,5 Grad zu stabilisieren. Das heißt, wir müssen einen klaren Beschluss haben von einem globalen Kohleausstieg bis 2030. Wir müssen raus aus den Milliardenzahlungen an die Kohle-, Öl- und Gasindustrie. Und umgekehrt, und das ist ja Ihre Frage auch, müssen wir die Länder finanziell und technisch auch unterstützen, die das alleine nicht können. Und daran hakt es eben leider auch in diesen Verhandlungen.
Das ist ja auch ein Streitpunkt. Die Hilfszahlungen für ärmere Länder, 100 Milliarden, sollten bis 2020 jährlich gezahlt werden, damit diese Staaten den Klimawandel bewältigen können, die ärmeren Staaten. Das ist so nicht geschehen.
Ja, das ist das gebrochene Versprechen, was hier wie so ein Elefant im Raum steht. Und da müssen jetzt wirklich in den nächsten Stunden gerade vor allem die USA sich weiter bewegen. Wenn die USA mit dem Druck von Ölkonzernen, aber auch anderen fossilen Industrien alles vermeiden wollen, dass wirklich gesagt wird, ein Extremwetterereignis, beispielsweise auf den Philippinen, liegt in der Verantwortung auch von Unternehmen in Nordamerika, die ja historisch die meisten Emissionen in die Atmosphäre geblasen haben. Und auf der anderen Seite die vielen Millionen Menschen, die jährlich Haus und Hof verlieren, aber keine Versicherung abgeschlossen haben, die dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden.
Ist denn der Ernst der Lage tatsächlich allen Ländern und den Politikern, die diese Länder vertreten, bewusst?
Ich habe das Gefühl, und ich war ja schon auf vielen Klimakonferenzen, dass die Realität der Extremwetterereignisse und der sozialen Folgen, aber auch für die junge Generation, die hier ganz klar sagt, hier verspielt unsere Zukunft, in den Köpfen und in den Herzen der PolitikerInnen angekommen ist. Aber es denen noch nicht gelungen ist, sich aus der Zwangsjacke wirklich der mächtigen Industrien wirklich zu befreien. Und das ist das Dilemma von dieser Konferenz. Und das ist auch unsere Erwartung, dass das Gemeinwohl jetzt wirklich ins Zentrum gestellt wird, gerade auch mit Präsident Joe Biden in den USA, der ja gesagt hat in seinem Wahlkampf, das ist eine Menschheitsaufgabe, dass jetzt wirklich den Worten jetzt auch Taten folgen.
Welches Bild hat denn die Bundesrepublik bei dieser Konferenz abgegeben?
Nein, es ist natürlich nichts unglücklicher, als während einer so wichtigen Klimakonferenz einen Übergang von zwei Regierungen zu haben. Und die letzten 4 Jahre mindestens waren ja klimapolitischer Stillstand in Deutschland. Und es hat ja auch die Rede der Bundeskanzlerin am Anfang deutlich gemacht, dass wenn wir so unseren Einfluss und unsere Möglichkeiten so wenig nutzen, dann schadet es auch dem internationalen Prozess. Deswegen in dem Rahmen dessen, was diese große Koalition möglich macht, agiert hier die Bundesregierung. Aber es ist eben auch allen klar, wir brauchen eine Aufbruchstimmung in der neuen Koalition. Olaf Scholz, er hat es ja als Klimakanzler im Wahlkampf versprochen. Und daran werden wir ihn, aber natürlich auch die FDP und die Grünen messen jetzt in dem Koalitionsvertrag.
Endspurt bei der Klimakonferenz in Glasgow. Dazu aus Glasgow direkt Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland im SWR2-Tagesgespräch. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Dieser Herbst ist nicht unbedingt die Zeit für gute Nachrichten, aber es gibt sie. Dem Wald geht es etwas besser, konstatierte heute der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Haug, der auch für den Forst zuständig ist. Grund dafür ist der viele Regen, den es in diesem Jahr gab im Vergleich zu den Vorjahren. Peter Haug.
Gott sei Dank hatten wir von der Witterung dieses Jahr ein erträgliches Jahr mit relativ reichlichen Niederschlägen während der Vegetationsperiode. Und das hat die Lage des Waldes etwas, ich sage etwas, entspannt, aber immer noch ein relativ hohes Niveau.
Soweit Peter Haug. Eine grundsätzliche Entwarnung gab der Politiker aber nicht, berichtet Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik.
Ein nasses Frühjahr und ein relativ kühler Sommer haben den Bäumen nach zuvor drei Hitzejahren in Folge eine Verschnaufpause verschafft. Allerdings werden immer noch 42% der Waldfläche in Baden-Württemberg als deutlich geschädigt eingestuft, nach 46% im Vorjahr. Von Entwarnung könne daher keine Rede sein, sagte Forstminister Haug, CDU. Die Lage sei immer noch besorgniserregend. Die Belastung durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sei nach wie vor in den Baumkronen vieler Laubbäume zu sehen, etwa bei Buchen und Eichen. Der Tiefpunkt des schlechten Waldzustands sei aber überwunden, so Haug. Dies zeige sich auch am Rückgang der Schadholzmengen, weil die Wälder nicht mehr so stark von Borkenkäfern befallen sind.
Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik. Kommunikation ist inzwischen alles, könnte man meinen. Die sogenannten sozialen Medien und die mal mehr, mal weniger verschlüsselten Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder Telegram machen es möglich. Die Möglichkeiten, die diese neuen Dienste eröffnen, sind vielfältig, verlockend und führen nicht selten dazu, dass Menschen unvorsichtig werden, auch angesichts der angeblichen Anonymität, die das World Wide Web, das weltweite Netz, zu bieten scheint. Angriffe, Beleidigungen, Drohungen und Pöbeleien sind ein fester Bestandteil. Kritik aus dem Netz gibt es auch an den höchsten Repräsentanten dieses Staates, wie dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stefan Harbart. Der ehemalige CDU-Politiker, der heute offiziell und wegen Corona etwas verspätet in sein Amt eingeführt wurde, wird seit Monaten angegangen. Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe kommentiert.
Schon über ein Jahr ist Stefan Harbart neuer Präsident des Bundesverfassungsgerichts und immer noch bläst ihm der Wind ins Gesicht. Auf Twitter trendete vor kurzem der Hashtag Harbart absetzen. Das heißt, dieses Schlagwort hat viele Klicks generiert. Und das ist wirklich neu, dass sich offensichtlich viele Menschen Gedanken darüber machen, ob der Verfassungsgerichtspräsident nicht abgesetzt werden sollte. Immer wieder wurde das unglückselige Abendessen des Gerichts mit der Bundesregierung thematisiert. Ende Juni hatten sich die Verfassungsrichterinnen und Richter mit der Kanzlerin und den Bundesministern getroffen und auch über Corona gesprochen. Ein echter Missgriff, weil ja gerade am Gericht zahlreiche Verfahren gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes anhängig sind. Nun hätten auch frühere Präsidenten wegen solcher Treffen Ärger bekommen können. Aber bei Stefan Harbart kommt erschwerend hinzu, dass er direkt aus der Politik als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zum Gericht gewechselt ist. Und die Stimmen werden nicht leiser, die ihm misstrauen und die ihn für eine Marionette der Bundeskanzlerin halten. Dabei hat er es gar nicht in der Hand, als einzelner Entscheidungen des Gerichts zu steuern. Wer das glaubt, unterschätzt schlicht das Selbstbewusstsein der anderen auf der Richterbank. Die Stimme des Präsidenten zählt nie mehr als die der anderen. Das Problem, das Gericht ist dadurch geschwächt, dass an Harbart der Verdacht der politischen Steuerung hängt. Und wer Verschwörungsmythen zuneigt, könnte glauben, das war alles Absicht der Bundespolitik. Wenn das Verfassungsgericht eine Achillesferse hat, kann es nicht so heftig zubeißen. Aber sicher geht dieser Verdacht zu weit. Es war vermutlich einfach Gedankenlosigkeit, nicht darauf zu achten, dass ein solcher Gerichtspräsident angreifbar ist. Eines wird jedenfalls deutlich, bei der Richterwahl ist unbedingt darauf zu achten, dass zwischen Job in der Politik und auf der Richterbank eine Karenzzeit liegt. Gewaltenteilung hat ihren Sinn. Dafür haben die Menschen draußen im Land durchaus ein Gespür.